willkommen beim Radio Vatikan Podcast. Mein Name ist Balázs.
Mein Name ist Eva.
Und ich bin Nico. Eva, du warst zuletzt bei Atheismus TV. Wie war denn das?
Ja, ich war im Dezember zweimal als Gast bei Atheismus TV. Das ist ein Stream, wo Atheisten live mit Gläubigen über Religion und ihren Glauben diskutieren und sich unterhalten. Und ja, es war sehr lustig. Ich bin da mal reingegangen, habe mir das mal angeschaut. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und dann war ich an zwei Donnerstagen immer live dabei und ja, und dann haben sie mich sogar gefragt, ob ich als Speakerin dabei sein möchte und das habe ich angenommen, dieses Angebot und war jetzt auch das erste Mal als Sprecherin dabei. Es macht wirklich Spaß, mit den Gläubigen über ihre Religion zu diskutieren, zu hinterfragen, warum sie glauben, wie sie glauben. Also eine Empfehlung an alle, dass sie sich das mal anschauen und auch live dabei sein wollen. Man kann auch nur im Chat dabei sein. Das ist jeden Donnerstag um 21.15 Uhr beginnt das. Und man kann einfach reinkommen, auch mitsprechen. Es ist wirklich ganz einfach und macht wirklich Spaß.
Von wem wird das betrieben?
Ja, das sind deutsche Atheisten einfach, die sich zusammengefunden haben und Aufklärung betreiben wollen.
Einen, der dabei war in deiner Folge auch, den Jörn, den kennen wir ja vom Ketzer-Podcast.
Ja, der ist vom Ketzer-Podcast, er hat immer sehr gute Redebeiträge, aber es sind alle sehr gut. Es ist eine Ärztin dabei und einer, der Stefan, der ist sehr gut bewandert beim Islam. Mhm. Ja, Torin ist wirklich ganz firm bei Evolutionstheorien und so. Also das sind die Themen, wo ich mich zurückhalte. Und es kommen halt auch immer wieder Gläubige dazu, die Evolutionstheorie leugnen oder die wirklich glauben, die Erde ist 6000 Jahre alt. Also es macht wirklich, wirklich Spaß, mit solchen Leuten da zu diskutieren.
Es klingt jedenfalls nach einer humorigen Angelegenheit.
Ja, durchaus. Es kann auch sehr hitzig werden manchmal, aber es ist im Grunde ist es eine recht freundliche Angelegenheit. Außer es gibt ausfallende Gläubige, das kommt leider auch vor. Aber das ist dann, ja, die werden dann vom Moderator, vom Torge dann schon in die Schranken gewiesen. Es dauert recht lang, also mit dreieinhalb Stunden muss man da schon rechnen. Es ist ja keine Angelegenheit von einer halben Stunde.
Ja, ich habe mir das dann angeschaut und fand das auch sehr interessant. Und die Kommentare unter der Sendung bei YouTube haben dann auch bestätigt, was ich dachte, dass du halt wirklich dich gut geschlagen hast, gut argumentiert hast. Es haben dort Leute auch geschrieben, dass du bitte in Zukunft permanent dabei sein sollst, weil du das Niveau hebst. Und das kann ich nur bestätigen.
Ja, es hat mich gefreut. Die Kommentare haben mich sehr gefreut. Es war auch einer dabei, der meinte, ich mit meinen kommunistischen Vorstellungen. Also ich wurde ja schon wie linksgrün versifft bezeichnet oder woke, aber kommunistisch wurde ich noch nicht bezeichnet. Das war neu.
Ja. Warum soll es dir anders gehen als uns? Ja.
Ja, ich nehme das mit Humor. Also solche Leute können mich einfach nicht beleidigen. Das schaffen sie nicht.
Genau. Also ich hoffe, dass du dich noch an uns erinnerst, wenn du dann berühmt bist mit Atheismus TV und uns nicht ganz vergisst.
Nein. Es macht mir hier genauso Spaß. Also, und das kann man ja gut vereinen. Also man muss sich ja nicht auf eins beschränken.
Sehr gut. Danke. Ja, etwas anderes war auch im Fernsehen. Nämlich wurde die evangelische Bischöfin Cornelia Richter interviewt in der Zeit in B2, also in einer der, sagen wir, führenden Nachrichtensendungen des Landes. Wir haben hier ja in den letzten Jahren schon bekrittelt, dass die evangelischen Kirchen zwar die Statistiken immerhin publizieren mit den Rekordaustrittszahlen, aber dass das medial überhaupt nicht thematisiert wird. Und selbst wenn die Bischöfin irgendwo befragt wird, darf sie halt alle möglichen Ansichten über ihre Minderheitenthemen verbreiten. Aber es wird nicht thematisiert, dass sie Rekordaustritte haben, dass sie Rekordmitgliederschwung haben, der noch schneller ist als bei der katholischen Kirche. Und das ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal passiert, dass sie das dann doch machen. Also die Zeit im B2 hat den großen Rückgang der Mitgliederzahlen und die 7000 Austritte des Vorjahres genannt. Wir bezeichnen es natürlich immer als Rekord und sagen dazu, das hat den bisherigen Rekord um so und so viel übertroffen. Das haben sie dann doch nicht gemacht, aber 7000 Austritte sind dann halt bei der Grundzahl doch viel. Also was sagt sie dazu? Sie sagt nicht sehr viel dazu, auch wenn das thematisiert wurde. Sie wurde halt zu verschiedenen Themen gefragt. Zum Beispiel wurde sie gefragt, wie sie das findet, dass die katholische Kirche zum Beispiel wegen dieser Thematik mit der Weihe von Frauen so umstritten ist, wo sie ja das Problem nicht haben in den evangelischen Kirchen. Und sie hat gemeint, sie könnte es ein bisschen nachvollziehen, dass die katholische Kirche damit kämpft, weil sie nämlich über die Kontinente hinweg verschiedene Traditionen vereinen müsse. Und sie könne das respektieren. Okay, gut. Unter der Annahme, dass die evangelische und die katholischen Kirchen denselben Gott anbeten und ihre Regeln auf die Kommunikation mit eben diesem zurückführen, ist das ein bisschen dämlich und einfach nicht herleitbar.
Das ist wirklich ein Widerspruch, ja.
Für eine Theologin. Wenn sie sagen, wir haben denselben Gott, der redet mit uns, deswegen wissen wir, was richtig ist und was falsch ist, dann kann daraus nicht folgen und auch nicht ein bisschen nachvollziehbar folgen, dass Gott an einem Tag den einen sagt, nein, also Frauen und verheiratete Priester und das ist alles okay, den anderen aber sagt, nein, keinesfalls, das geht nicht. Also, ja, Theologin halt. Und dass diese Ansichten doch der Fantasie von Menschen entstammen, ist irgendwie eine viel plausible Erklärung dafür. Tut mir leid, muss ich so sagen.
Ja, ich schließe mich diesem Urteil an.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass es über 33.000 Denominationen gibt und jeder glaubt, die einzig richtige Wahrheit zu haben.
Genau. Aber die steigenden Austrittszahlen seien eben nicht damit zu erklären, dass irgendwie dieser Gott nicht existiert oder dass die Leute nicht mehr daran glauben, sondern das sei ein Teil eines sehr großen Transformationsprozesses, sagt sie. Junge Menschen wenden sich nämlich heutzutage anders an Institutionen als in ihrer, also von Frau Richter, Generation. Sie wenden sich eher auf Zeit, eher projektbezogen. Ja,
das ist ja
gut. Da habe ich auch eine eigene Bewertung dazu. Religion hat eigentlich lange Zeit vermittelt, dass es nicht irgendwie ein zeitbezogenes Projekt ist, sondern das ist die allumfassende Lehre von Geburt, Leben, Sterben und Leben nach dem Tod und was auch immer. Das ist eben kein zeitlich begrenztes Projekt. Und wenn sie Leuten das sozusagen zuschreibt, dass sie das nur so als, ich gehöre mal für eine Zeit zu diesem Projekt oder zu dieser Gruppe dazu, dann sagt sie halt nicht oder versteht sie nicht, dass das einfach nicht mehr die Religion ist, die sie eigentlich vertreten sollte, könnte, wollte, wie auch immer. Also die Transformation besteht eben nicht in den Modalitäten der Bindung an Institutionen, sondern in der Transformation, die einfach weg von jedweder Religion führt, weil die Leute einfach nicht mehr an frei erfundene Sachen glauben. Wenn man glaubt, dass es ein notwendiges Heilsgeschehen für diese Seele gibt, dann ist das kein zeitlich begrenztes Projekt. Ich mache dann nicht irgendwie Teil 1 und Teil 2 und dann ein Sabbatical und fange dann mit irgendwann mit Teil 3 an, sondern nein, dann unterwerfe ich mich dieser Religion vollkommen, weil ich sonst in der Hölle lande, wenn ich das glaube.
Ganz logisch, ja.
Das ist das typische Schönreden von Theologen.
Mhm. Ja, also das ist halt wirklich herumschwurbeln über dieses Konzept der Bindung an Institutionen. Und in Wirklichkeit glauben es die Menschen einfach nicht. Und interessant ist, dass sie das den Jungen in die Schuhe schiebt, weil wir ja aus der Was glaubt Österreich-Studie wissen, dass der Glaube an GöttInnen genau noch bei der jüngsten befragten Zielgruppe am höchsten war. Aber halt, ja, nicht in den evangelischen Kirchen offensichtlich. Dort scheint es ja auch schon zweitrangig zu sein, ob man noch an Gott glaubt, weil es ja offensichtlich nur ein zeitlich begrenztes Projekt ist, wo man eine Transformation in den Modalitäten der Bindung an Institutionen wahrnimmt.
Ich finde das zeitlich begrenzte Projekt großartig.
Ja.
Es ist weniger Verbindlichkeit als ein Job, den man annimmt.
Ja.
Vielleicht für ein paar Jahre hat. Das klingt wirklich nach einem dem schönsten Ferienerlebnis. Diesen Juli war ich evangelisch.
Weil Spaß macht. Da könnte man nach ihren Werbegeschenken schauen. Vielleicht sind die im Oktober besser, vielleicht im Juni, keine Ahnung.
Das Ferienlager-mäßig, ne?
Mhm. Wenn du zweimal am Tag beten musst im Ferienlager, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Aber vielleicht ist das Sportangebot gut.
Ja, genau.
So wie die Leute in den USA ihre Unis danach aussuchen, ob ein guter Golfplatz in der Nähe ist.
Ja, genau.
Ja, dann wurde sie gefragt, wie sie junge Menschen binden und dazu holen will und darauf geantwortet, dass in den Innovationsprojekten und in der Diakonie junge Menschen hoch engagiert seien. Das ist natürlich komplett nichtssagend, wahrscheinlich waren in Innovationsprojekten und der Diakonie junge Menschen auch in den 1960er und 1980er Jahren hoch engagiert, also diejenigen, die dabei sind bei dieser Kirche. Also das ist einfach keine Antwort auf die Frage. Deswegen hat sie halt das Thema gewechselt und gemeint, Zitat, wir sind noch fast 250.000. Das ist gar nicht so wenig im Vergleich mit anderen Playern in der Gesellschaft. Und über diese Kernmitgliedschaft hinaus haben wir eine sehr große Ausstrahlung in die Gesellschaft. Denken Sie an die Diakonie, denken Sie an die Kindergärten und Schulen. Zitat Ende.
Ja, das ist absoluter Unsinn. Also ja. Die Diakonie und die Schulen, das sind Angebote, die für viele Menschen oft alternativlos sind, beziehungsweise eine Alternative ist, die sie fast wählen müssen. Also wenn man das als Ausstrahlung bezeichnet, dass man sich über Leistungsangebote oder das Interesse an Leistungsangeboten definiert, dann, ja, gut, wir wissen dass das alles nur ein Schmäh ist.
Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das alles vom Staat bezahlt wird und nicht von der evangelischen Kirche.
Genau. Von der Diakonie sieht man eigentlich im Straßenbild am häufigsten die Plakate, die Werbeplakate. Und so weit geht die Ausstrahlung der evangelischen Kirche ja nicht, dass sie da draufschreiben würde. Und die Diakonie gehört übrigens zu den evangelischen Kirchen. Also das ist wohl keine positive Werbung oder wird nicht so empfunden. Ja, also wenn man das so rechnen will, können wir einerseits für die Religionsgesellschaften über diese behauptete große Ausstrahlung problemlos ein Mehrfaches der Bevölkerung zusammenfantasieren. Dann haben sie halt alle zusammen Mehrfachmitgliedschaften und so weiter über diese fiktive Ausstrahlung. Aber das können wir dann zum Beispiel auch sagen, dass wir AtheistInnen eine so große Ausstrahlung haben, dass sogar innerhalb der Religionsgesellschaften ein großer Anteil der Mitglieder nicht glaubt. Also auf der Statistikseite, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, gibt es eine Aufstellung. Es gibt in Österreich momentan mehr Menschen, die am Papier offiziell katholisch und evangelisch sind und nicht an GöttInnen glauben, als es Konfessionsfreie gibt.
Ja.
Und das ist unsere Ausstrahlung.
Ich glaube, dass unsere Ausstrahlung, nämlich das, was unser Überzeugungsinhalt ist, tatsächlich eine größere Wirkung hat. Aber wir können es nicht gut nachweisen.
Doch, in der Was glaubt Österreich Untersuchung wurde das ganz gut nachgewiesen. Also es ist jetzt nicht alles nur die Wirkung des Radio Vatikan Podcasts. Das gebe ich offen zu.
Nicht?
Es hängt auch einfach mit der Realität zusammen, die wir da regelmäßig einfach versuchen korrekt zu beschreiben, im Gegensatz zu den Religionsgesellschaften. Und ja, es ist schwer, gegen die Realität zu argumentieren. Irgendwann verliert man. Man kann es lange genug versuchen, aber es ist schwer zu gewinnen gegen die Realität. Es gab auch eine Frage zu den Finanzen und das hat die Bischöfin beantwortet, dass sie eine arme Kirche sind und alles geht wirklich in den Betrieb. Das widerspricht ein bisschen der Erzählung von den Innovationsprojekten, die sie angeblich machen. Aber gut, jedenfalls sei Kirchengebäude verkaufen noch kein Thema. Ich habe irgendwie ein paar Wochen später eine Meldung gesehen, dass eine evangelische Kirche verkauft wird, aber vielleicht weiß sie das nicht. Das ist ja so groß und unübersichtlich, diese Struktur. Das konnte sie wahrscheinlich damals noch nicht wissen. Ja, natürlich ist der Karfreitag eine offene Wunde in der Geschichte der Evangelischen, nach ihrer Darstellung. Dieser Feiertag hat eine gesamtgesellschaftliche Funktion, ihr zufolge. Das sei nämlich die Geschichte eines Menschen, der zum Tode verurteilt wird von einem Mob, der ihn vorher am Palmsonntag noch bejubelt habe. Diese Erfahrung müssten heutzutage auch PolitikerInnen machen. Vom Jubel ans Kreuz hoffentlich niemand mehr. Das sei jedenfalls eine Identifikationsgeschichte für alle, die unterdrückt oder gefoltert werden. Das ist ihre Begründung, warum der Karfreitag ein Feiertag für alle werden soll.
Abgesehen vom inhaltlichen Widerspruch, auch der Widerspruch hinsichtlich der Wirkung des Karfreitags soll nicht unausgesprochen bleiben. In meiner Welt hat der Karfreitag nie eine besonders große Rolle gespielt in diesem christlichen, katholischen Österreich, weil er ja vor allem auch kein Feiertag war für den allergrößten Teil der Bevölkerung, sondern nur für ganz, ganz wenige Menschen. Mhm. Und im Zuge der Osterfeiertage oder tatsächlich freien Tage, Samstag, Sonntag, Montag, spielt der Freitag einfach gar keine große Rolle.
Außer bei den Versicherungen, die wir bis heute noch zuhaben am Karfreitag.
Genau. Ja, aber zum Beispiel in den Schulen ist das ja Teil der Osterferien. Also Jugendliche in der Zeit, in der sie sozusagen erzogen werden und potenziell zu einem Glauben erzogen werden, heutzutage eher selten, die merken das nicht. Die haben früher nicht gemerkt, dass die einen SchülerInnen in der Klasse, die 3, 4 plötzlich an dem Freitag schon frei haben, während sie die Mehrheit das nicht haben. Und natürlich Eltern mit Kindern haben halt auch diese Woche freigenommen gehabt. Also die Bedeutung dieses sogenannten Feiertages in Österreich war immer überschaubar. Und ja, wenn wir das Inhaltliche anschauen, für mich folgt aus dieser Geschichte, die Mehrheit einfach nicht glaubt, absolut nicht, dass man an diese nicht geschehenen Ereignisse in irgendeiner Weise an einem besonderen Feiertag erinnert werden muss. Aber ja. Das ist halt ihr Stehsatz. Das ist die Forderung, mit der sie jedes Mal, wenn sie von Medien befragt wird, sich äußert. Und dann hat es einfach keine Konsequenzen, weil es eben eine kleine, unwichtige und weiter schrumpfende Kirche ist. Was auch unbedeutend und weiter schrumpfend ist, ist das Ordenswesen in Österreich, das katholische. Wahrscheinlich haben mittlerweile die meisten mitbekommen, dass es 3 Nonnen von Goldenstein gibt. Diese Augustinerchorfrauen, so hat ihr Orden geheißen, sind so wenige geworden, dass sie nach den aktuellen Regelungen der römisch-katholischen Kirche sich einem bestehenden größeren Orden anschließen mussten. Und das ist halt so passiert, dass dieser größere Orden sie zuerst übernommen hat. Zuerst schien alles in Ordnung zu sein, aber sie wurden dann halt in Nacht- und Nebelaktionen in ein Altersheim verfrachtet, teilweise aus dem Krankenhaus mit einem Nachthemd begleitet, im Krankenwagen nicht nach Hause gebracht, an ihren gewöhnlichen Aufenthalt, laut Meldezettel, sondern in dieses Altersheim. Das kann auch nur so eine, sagen wir, ein gut organisiertes System mit Altersheimen und Rettungsdiensten und Krankenhäusern wie die römisch-katholische Kirche so organisieren. In jedem anderen Kontext würde man von Entführung sprechen. Und sie haben sich dann aber mit Hilfe der Medienaufmerksamkeit tatsächlich davon lösen können und sind in ihr Kloster zurückgezogen. Jetzt ist es natürlich so, dass dieser Zustand noch ein bisschen sozusagen illegal ist. Also sie verstoßen damit gegen ihr angebliches Gehorsamsgelübde, gegen die Anweisungen ihres Oberen, wie auch immer. Also das muss die Kirche in sich lösen. Das müssen sie miteinander ausmachen. Was mich aber interessiert hat, ist, wie ist eigentlich dieses ganze Ordenswesen mit diesen Gelübden, dem sogenannten Armutsgelübde, mit dem sogenannten Gehorsamsgelübde, wie funktionieren diese überhaupt und wie ist das mit sogenannten Sekten vergleichbar? Dazu habe ich beim Artikel, also bei der Webseite, etwas geschrieben. Es gibt ja diverse Sektenberatungsstellen und ähnliche Stellen, die so Kriterienkataloge haben. Wie erkennt man eine gefährliche Gemeinschaft oder eine Gemeinschaft mit hoher Kontrolle, bei der man eigentlich nicht sein möchte? Und dann habe ich einfach diese Kriterien hergenommen und geschaut, ob sie auf dieses Ordenswesen passen. Und mein subjektives Fazit ist, dass 17 problematische Punkte wirklich erfüllt sind. Also jetzt nicht die ganze katholische Kirche. Sekte ist sowieso kein guter Begriff. Problematische Gemeinschaft, Hochkontrollgemeinschaft, es gibt verschiedene Bezeichnungen. Aber wenn man diese Kriterien zugrunde legt, ist innerhalb der katholischen Kirche dieses Ordenswesen durchaus sehr ähnlich diesen Gemeinschaften, vor denen man zu Recht warnt. Übrigens auch die katholische Kirche in ihren eigenen Sektenberatungsstellen. Ja, also vielleicht überlegen sich die Leute, die das lesen, ob das eine gute Idee ist, sich noch in so ein System zu begeben oder nicht.
Ja, die Frage ist, wie man überhaupt in so etwas reinrutscht. Ich glaube, eine nicht unwesentliche Ergänzung ist, und das muss ich eventuell nachrecherchieren, aber die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften sind ja aus der Sektenbeobachtung ausgenommen. Das ist ja auch eins dieser Privilegien, die sie haben, dass für sie einfach andere Maßstäbe gelten. Und das wird ja aus gutem Grunde so sein, weil genauso wie du ausgeführt hast, sind das einfach problematische Sachverhalte, die an anderer Stelle kritischer Auseinandersetzung zusammengesammelt würden.
Ja, das ist eigentlich ein kompletter Fremdkörper im österreichischen Rechtssystem, ein bisschen wie die Scharia aus der letzten Folge. Das ist etwas, worauf sich Leute einigen. Das ist so ein Rechtsrahmen, auf den sich Leute einigen müssen. Wenn man von außen drauf schaut, hat das viele Ähnlichkeiten mit Sklaverei oder einer an Sklaverei grenzenden Art von Lebensaufgabe und Lebensübergabe und Entscheidungsabgabe an andere.
Ja, zum Glück sind immer weniger Leute bereit, sich in solche Orden zu begeben. Mhm. Man muss ja auch schon wirklich schwer frühkindlich indoktriniert sein, um in so einen Orden einzutreten. Mhm. Also kann man nicht vorstellen, dass irgendwer aus meinem Bekanntenkreis oder so sich in so einen Orden begeben würde. Unvorstellbar.
Die jährlichen Zahlen sind einstellig.
Ja. Früher wurden die Klöster ja noch mit Personal bedient, indem Familien ihre Töchter meistens oder auch Söhne einfach in die Orden gesteckt haben, ohne dass sie gefragt wurden. Also so haben sie ihren Nachwuchs rekrutiert sozusagen.
Gerade diese Nonnen, die sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder in den frühen 50er Jahren in diesen Orden eingestiegen. Das war Besatzungszeit, das war Zeit mit Armut, das war die Zeit, in der traumatisierte Kriegsgefangene zu ihren Familien zurückgekehrt sind, manche wahrscheinlich gewalttätig. Also das waren wahrscheinlich junge Mädchen, Teenager, für die wahrscheinlich so ein Orden Anfang der 50er Jahre einfach der attraktive Ort war, der sie vor Gewalt, Armut, auch wirklich Überlebensarmut, Essensmangel und so weiter geschützt hat. Und da führt dann halt das eine zum anderen und irgendwann hängen sie da drinnen als pensionierte Nonnen mit einem Armuts- und einem Gehorsamsgelübde und haben keine Kontrolle über ihr Leben, haben keine finanziellen Möglichkeiten, sich außerhalb des Ordens irgendwas aufzubauen. So, sie können da gar nicht raus.
Ja, sind wahrscheinlich in der Gesellschaft auch gar nicht lebensfähig, lebensfähig natürlich schon, aber nicht so einfach, weil einfach Grundfertigkeiten im Umgang mit dem Alltag sicher fehlen.
Ja, und man sieht es am Zuwachs der Nonnen zum Beispiel in Afrika, wo die jungen Frauen in die Klöster gehen, um ein gesichertes Leben zu haben. Also da geht's um Absicherung, die sie im normalen Leben, gerade in den ärmsten Ländern, so nicht hätten. Mhm. So wie es auch früher war. In Europa ist es jetzt halt in Afrika zum Beispiel.
Und neuerdings wird ja auch schon thematisiert, dass es Priester gibt, die Nonnen vergewaltigen. Und das heißt, dass langsam auch wirklich das Vorgehen dagegen vielleicht mal angegangen wird. Natürlich auch eine jahrhundertealte Praxis. Aber vielleicht wird es da wirklich auch wirklich Sicherheit geben und vielleicht auch einmal gleiche Rechte für Frauenorden mit Männerorden und so weiter. Aber noch nicht diese Woche, schätze ich mal.
Was ich gehört habe, ist, dass jetzt der ganze Fall von diesem genannten Orden an den Vatikan weitergeleitet wird und der muss jetzt entscheiden, was mit diesen drei über 80-jährigen Nonnen passiert. Ja, wenn wir schon beim Vatikan sind, habe ich auch noch eine kurze Meldung vom Papst. Denn unser lieber Papst wurde vor einigen Tagen von der Vogue zu einer der stilprägendsten und bestbekleidendsten Persönlichkeiten 2025 gekürt.
Jetzt ist es ja so, dass wir 2025 zwei Päpste hatten, katholische zumindest. Welcher ist denn da gemeint, der Lebende oder der Tote?
Der Lebende, ja, also der Leo.
Ich habe schon gedacht, wir haben dieses eine spezielle KI-Bild von seinem Vorgänger, von Franz, in die Hände bekommen und wegen diesem flauschigen Mantel sich gedacht, er ist eine Stilikone.
Nein, die Stilikone ist der Leo. Ich frage mich jetzt, wie viele katholische Männer diesen Modetrend aufgreifen werden und ab sofort dann im weißen Kärtchen herumlaufen.
Und ich frage mich, ob die Vogue auch gleich ein passendes, wie heißt das, Horoskop für ihn erstellt hat bei dieser Gelegenheit.
Ja, das wäre natürlich toll.
Ja, passend, ja.
Wann hat er den Geburtstag, unser Papst, und was ist sein Aszendent? Ja, wir werden uns einen Gast oder eine Gästin einladen, die uns das erklärt einmal.
Bist du sicher?
Nein, ich bin sicher, dass wir das nicht machen.
Was wir vermutlich auch nicht machen, ist die folgende Geschichte in unserem Katholizismus-Schwerpunkt heute. Ihr kennt ja beide die niederösterreichische Metropole Zwettl.
Selbstverständlich.
Und da ist am 1. November des heutigen Jahres etwas wirklich Wichtiges passiert. Da ist nämlich eine Haarreliquie von Carlo Acutis angekommen. Das ist ja der neueste heiße Modeheilige in der katholischen Kirche. Und jetzt hat die Pfarre Zwettlstadt diese Sensation bei sich. Dieser körperliche Überrest des jung verstorbenen Kirchenfans aus einer reichen italienischen Familie wurde mit einem eigenen Festgottesdienst zelebriert und ist seither in der Kirche ausgestellt. Wozu fragt ihr vielleicht? Wow. Was hat das für einen Sinn? Ja,
wozu?
Dazu Verehrung, laut Kirchenzeitung Kirche Bund.
Ja.
Also wir wissen, die Bovis-Einheiten dieser Kirche werden dadurch höchstwahrscheinlich durch die Decke gehen.
Ja.
Also alle HörerInnen, die ein Messinstrument für Bovis-Einheiten haben, können das auch anderswo ausprobieren. Und ich glaube, das wäre sogar ein sehr guter Test zum Kalibrieren der Messmethode. Es ist nämlich so, dass laut Kronenzeitung bereits 2023 in der Markuskirche in Wolfsberg in Kärnten ein Haarbüschel von Carlo Acutis ausgestellt wurde. Ich möchte jetzt keine Vermutungen darüber anstellen. Wenn es in Österreich schon zwei Kirchen gibt mit Haarbüscheln, gibt es in Deutschland wahrscheinlich zehnmal so viele, in ganz Europa vermutlich mehrere hundert. Ob der Leichnam von Carlo Acutis noch irgendwelche Haare am Körper hat und von welchen Stellen die neuen Haare noch entnommen werden können. Aber ja, er ist relativ jung
aber
verstorben.
Man kann auch leicht ausrechnen. Also je nach Haarfarbe hat man unterschiedlich viele Haare, aber es sind so an die 100.000.
Ja.
Wenn das Büschel nur aus zwei Haaren besteht, könnte man gut 50.000 Kirchen damit dauerhaft bestücken.
Genau, das könnte man auch mit dem Bovis-Messer messen. Jetzt ist es natürlich so, damals war der Verstorbene ja noch gar nicht heilig gesprochen. Also ob die magische Wirkung damals in Wolfsberg schon so stark gegeben war und ob das zum Beispiel eine Halbwertszeit hat, über die Zeit abnimmt, das sind alles unbeantwortete wissenschaftliche Fragen. In Österreich ist es so, dass es im Strafgesetzbuch den Paragraphen 190 Ziffer 1 gibt, die Störung der Totenruhe. Zitat: Wer einen Leichnam oder Teile eines Leichnams oder die Asche eines Toten einem Verfügungsberechtigten entzieht oder aus einer Beisetzung oder Aufbahrungsstätte wegschafft, ferner wer einen Leichnam misshandelt oder einem Leichnam die Asche eines Toten oder eine Beisetzungsaufbewahrungs- oder Totengedenkstätte verunehrt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Jetzt bin ich natürlich kein Jurist, ich lese einfach nur diesen Text. Aber aus meiner Sicht wurden hier Teile eines Leichnams aus der Beisetzung oder Aufbahrungsstätte weggeschafft.
Ganz sicher.
Darüber kann man diskutieren, das ist so.
Steht da nicht im Kleingedruckten irgendwo, dass das nicht für die katholische Kirche gilt?
Nicht im Gesetzestext, aber es ist natürlich alles im Kontext zu beachten, also ob die Wegnahme zum Beispiel nach den Gesetzen des Landes, in dem das passiert ist, in Italien legal ist und so weiter. Aber das ist halt etwas, was nicht wir herausfinden müssen, weil das müssten ja die Polizei, die Staatsanwaltschaften aufklären, wenn man sie dazu bringen könnte, da Ermittlungen einzuleiten. Und dafür reicht ja ein Tatverdacht.
Ja, ich meine, die hören ja jetzt alle zu. Ich bin sicher, dass nach Ausstrahlung dieser Episode in Zwettl und in Wolfsburg Ermittlungen durchgeführt werden.
Wolfsberg in Kärnten, nicht Wolfsburg in Deutschland. Oh. Bist du Fußballfan?
Nein, bin ich nicht.
Ja, also die Frage habe ich ja auch schon gestellt, ob es einen Unterschied gibt, ob die Haarbüschel vor der Heiligsprechung und nach der Heiligsprechung entnommen werden und wie dieser Unterschied aussieht. Und dazu hat natürlich der wissenschaftliche Arm der katholischen Kirche ganz ernsthafte Überlegungen und Festlegungen getroffen. Es ist so, Reliquien dürfen privat sogar schon vor der Seligsprechung verehrt werden. Also nur privat. Ab der Seligsprechung dürfen die Kadaverteile dann öffentlich, aber in einem begrenzten Rahmen verehrt werden. Es gibt leider keine eindeutige Zahlenangabe, was begrenzter Rahmen heißt, aber man dürfte wahrscheinlich nicht einen Österreich-Rundgang damit machen und sich überall damit zum Verehren hinstellen. Also vor dem heiligen Abgret in Wolfsberg war das, was gegolten hat. Und Zwettl bekommt dann halt schon das echte Produkt, also nach der Heiligsprechung, und das kann universalkirchlich und allgemein verbindlich öffentlich verehrt werden. Also Gratulation an die Pfarre Zwettl-Stadt vom Radio Attikan Podcast. Ihr habt wirklich das richtige Ding. Hoffentlich nimmt es euch die Polizei nicht weg und hoffentlich verurteilt euch die Justiz nicht zu 360 Tagsätzen Strafe wegen der Entnahme von Leichenteilen.
Ich schließe mich der Gratulation an und ich gratuliere auch insbesondere Wolfsberg in Kärnten, die ja so schlau waren, sich nur einen Teil des Seliggesprochenen offensichtlich gesichert zu haben, weil wäre dann neben dieser Reliquie ein Bovis Meta gestanden, hätte ja im Moment der Heiligsprechung eigentlich ein größerer Ausschlag erfolgen müssen. Das heißt, der Wert der Reliquie ist dann auch sprunghaft durch die Heiligsprechung gestiegen. Und wahrscheinlich konnten die zu viel günstigeren Konditionen vielleicht sogar mehr Haarbüschel von Carlo Acutis sichern, als das vielleicht danach jemals wieder der Fall sein wird können. Erstaunlich. Wir sollten in dieses Business einsteigen.
Aber es ist doch verboten, mit Reliquien zu handeln.
Ist das?
Ja.
Aber was ist, wenn wir von Menschen Berechtigungen unterschreiben lassen? So wie das, man kann ja seinen Körper der Wissenschaft vermachen. Vielleicht kann man seinen Körper auch der Reliquienverehrung vermachen. Und unter welchen Konditionen das möglich ist, weiß ich nicht. Aber diejenigen, die sich das sichern, können da ein gutes Geschäftsmodell draus bauen. Bin ich überzeugt.
Ich denke, das werden wir sehen, wenn Papst Benedikt heilig oder selig gesprochen wird, weil Jens Wein, sein Freund, wird mit Sicherheit einige Reliquien von ihm aufbewahrt haben.
Naja.
Das Niveau steigt und steigt, dank unserem katholischen Schwerpunkt. Ja. Eva, magst du uns nicht irgendwo in einen relevanteren Ort entführen?
Dass so viel relevanter ist. Ich wollte euch was vom Christkindlmarkt erzählen. Und zwar hat die Vorfeldorganisation von Scientology, drogenfreies Österreich, auf dem Altwieder Christkindlmarkt für sich geworben. Mit dem harmlos klingenden Slogan auf Transparenten, sag Nein zu Drogen, sag Ja zum Leben, versucht sich diese Organisation speziell an Kinder und Jugendliche zu wenden. Dabei wird aber nicht offensichtlich, dass diese Organisation zu Scientology gehört. Auf der Webseite von dieser Organisation, also von diesem Verein, wird ein Drogenrehabilitationsprogramm namens Narcon verlinkt. Und das Programm basiert aber auf den Lehren vom Scientology-Gründer L. Ron Hubbard. Und das war auch schon mehrfach Gegenstand von Klagen. Unter anderem will der Verein Drogensüchtige mit mehrstündigen Aufenthalten in der Sauna von ihrer Sucht heilen. Also alle Saunagänger sind mit Sicherheit nicht drogensüchtig anscheinend.
Hast du gesagt mehrstündige Aufenthalte?
Mehrstündige Aufenthalte, jawohl.
Am Stück?
Ja, anscheinend. Ja. Anscheinend.
Na, servus.
Ja, ja, genau.
Also ich gehe ja nicht gerne in die Sauna und auch nicht besonders oft, aber hier und da in meinem Leben war ich schon. Ja. Also das Wort Stunde irritiert mich sehr. Mehrminütige Aufenthalte schaffe ich da. Aber
Nein, mehrstündige, ja. Und das gilt dann als Einstieg in Richtung Scientology, wo die Patienten dann ihre spirituelle Reise fortsetzen können. Natürlich, also mit Bezahlung, mit hohen Summen.
Ja.
Ja. Prominente Ex-Mitglieder von Scientology, wie zum Beispiel die Schauspielerin Lea Remini, die warnen mit Nachdruck vor Scientology. Die WZ berichtet, dass es der Verein Drogenfreies Leben heuer sogar geschafft hat, in verschiedenen Schulen aufzutreten. Die Bundesstelle für Sektenfragen warnt ebenfalls nachdrücklich vor dieser Organisation. Wie dieser Verein dann in Schulen kommen kann, ist mir wirklich ein Rätsel. Aber interessanterweise fand sich bei keinem Marktamt und auch nicht bei der MA36, die für die Vergabe von Informationsständen in der Nähe des Christkindlmarkts zuständig ist, eine Anfrage auf Bewilligung dieses Informationsstands für den Verein Drogenfreies Österreich. Also die sind mit ziemlicher Sicherheit illegal dort gestanden.
Ja, Guerilla-Marketing nennt man das in der Werbung.
Ja. Ja.
Gegen Drogen am Weihnachtsmarkt aufzutreten, das ist vielleicht auch eine Verkennung der Motivationen des Publikums, wenn es um Alkohol geht, die Volksdroge.
Das sehen Sie vielleicht nicht als Droge.
Ja, vor allem bei den Preisen, die Glühwein und Punsch haben auf den Christkindlmärkten, bin ich mir nicht sicher, ob Drogen nicht billiger wären.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, also nicht, dass Alkohol keine wäre, aber besser wirkende.
Aber ja, Leute, die für ihre Ansichten oder Produkte werben wollen, gehen halt dorthin, wo viele Leute sind. Und das sind im Dezember nun mal Leute an Weihnachtsmärkten.
Genau, da versuchen sie sich dann an Jugendliche ranzuwanzen.
Mhm. Ja. Wir müssen die Augen offen halten und uns informieren, was hinter solchen Gruppen steht.
Ja, und vor allem immer wieder darauf hinweisen, dass Schulen solche Leute, solche Vereine nicht einladen dürfen. Hm? Also das ist ja schon in der Schule Verführung der Jugendlichen, also Kinder und Jugendliche an diese Vereine.
Ja, das ist wahrscheinlich zu wenig gut geprüft.
Ja, aber das liegt doch in der Verantwortung der Schule.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Das heißt ja nicht, dass die Verantwortung wahrgenommen wird.
Das
wollte
stimmt.
Damit nicht nahelegen, dass die Schule nicht die Verantwortung hätte, da genau zu schauen, wer in einer Schule irgendwas machen darf. Selbstverständlich, ja.
Aber das haben wir ja auch schon bei dem Schuhkarton-Projekt gehört.
Ja, genau.
Dass da nicht geprüft wird, ja.
Bleiben wir gleich beim Thema Schule. Das könnten wir nämlich. Es gibt nämlich, wie alle unsere Hörerinnen und Hörer ja wissen, einen Zwang in Österreich, dass in Schulräumlichkeiten ein Kreuz anzubringen ist, wenn mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einem christlichen Bekenntnis angehört. Man kann diese Bestimmung sogar in Landesgesetzen noch ein wenig verschärfen, sodass das unabhängig von dieser Zahl auch stattfindet. Jedenfalls ist es in Tirol vorgekommen, dass in einer Schule in Wörgl haben nämlich die Kreuze in einigen Klassenzimmern gefehlt. Also wir würden uns ja unterstehen, hier im Radio Attikan Podcast Lehrerinnen und Lehrer zu ermutigen, dass sie die Kreuze selbst entfernen. Aber es kann natürlich schon vorkommen, dass das Lehrpersonal aus eigener Motivation diesen Kreuzzwang ein wenig abmildert, indem das Kreuz einfach von der Wand genommen wird und nur mehr das Phantombild bzw. der Schatten, der dann übrig bleibt, die Patina, die rundherum ein Kreuz definiert, einfach so interpretiert wird, dass dieses Kreuz hängt, und das ist wahrscheinlich ja auch zulässig. Aber jedenfalls führt es dazu, dass das materielle Kreuz vielleicht aus manchen Klassenzimmern verschwindet, so wie das in Wörgl der Fall war. Und das hat dazu geführt, dass sich sogar Eltern beschwert haben, dass dieser Kreuzpflicht in der Schule auch nachgekommen wird. Jetzt wurde das durchaus kreativ gelöst, also so kreativ, dass man vielleicht daraus sogar Objekte für eine Ausstellung im Künstlerhaus basteln hätte können. Aber es sind dann Kreuze sozusagen ausgedruckt worden und laminiert worden. Also ich finde besonders den Vorgang der Laminierung beachtenswert. Also jedenfalls spritzwassergeschützte Zettel sind dann ausgehängt worden mit Kreuzen bzw. Kruzifixen und Jesusbildern. Und damit ist der gesetzlichen Anforderung Genüge getan worden und die Kreuzpflicht, der Kreuzzwang ist wieder erfüllt worden. Also so kann man natürlich auch damit umgehen, aber ja. Jedenfalls hat dieser Vorgang dazu geführt, dass die Tageszeitung Der Standard so ein kleines Pro- und Kontrakreuz in der Politik geschrieben hat. Für das Kreuz sind wenig überraschend die ÖVP und die FPÖ, die da in Form von Nico Marchetti und Hermann Brückel sprechen durften. Na, Herbert Kickl kommt da gar nicht vor, oder? Kommt da vor?
Habe ich nicht gesehen.
Brückel, Kickl, same, same, potato, potato, würde man dann sagen. Na, es war Hermann Brückel, der weniger bekannte Bildungssprecher der FPÖ, der meint, das Kreuz symbolisiere die jahrhundertelangen christlichen Werte, auf denen Österreichs Rechts- und Gesellschaftsordnung aufbaut. Naja, kann man natürlich auch anders sehen. Gegen das Kreuz, da sind auch einige Politikerinnen und Politiker angeführt, wie zum Beispiel Martina Künzberg-Sahre von NEOS oder Sigrid Maurer von den Grünen. Und dann ist noch ein ehemaliger Politiker angeführt namens Nico Alm, den man da als ehemaligen Grünen NEOS und Bierparteipolitiker anführt. Das finde ich insofern spannend, weil dieser Alm war ja zumindest niemals Mitglied der Grünen und hatte auch kein politisches Mandat der Grünen. Aber gut, ja, vielleicht ist er mal auf einer Liste bei einer Gemeinderatswahl 2003 in einer kleinen Gemeinde angetreten für die Grünen. Das kann durchaus sein. Also es hat vielleicht eine sachliche Richtigkeit. Ich habe auch beim Standard angefragt, warum diese Litanei hier dabei steht. Und man hat mir versichert, es diene rein dazu, vorzuführen, welches Parteienspektrum sich möglicherweise auch gegen das Kreuz in den Klassenzimmern ausspricht. Also das wollen wir einmal gelten lassen und ja, wir werden sehen, wie diese Auseinandersetzung weitergeht. Sie geht nämlich weiter, sie kommt mit schöner Regelmäßigkeit alle paar Monate und Jahre wieder zu uns. Wir haben gerade auch wieder einen Kommentar im tageszeitungsähnlichen Medium heute, habe ich das gefunden, aber es ist eh etwas weiter verbreitet worden. Es gibt da einen Podcast nämlich vom Gerald Fleischmann, der mit Lena Schilling gesprochen hat. Der ist, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, noch nicht einmal in voller Länge zu hören gewesen, aber Auszüge davon wurden schon veröffentlicht und Lena Schilling, die grüne Abgeordnete im EU-Parlament, hat da gesagt, ich verstehe nicht, warum wir religiöse Symbole in der Klasse haben müssen. Das sagt sie einfach. Das hat natürlich große Empörung hervorgerufen. Sie hat einfach nur kritisch hinterfragt, warum die eigentlich da sind. Was ihre Meinung genau dazu ist, wissen wir eigentlich aus diesem einen Satz noch nicht. Also das ist dann nicht mit großer Bestimmtheit herauszulesen. Wir können natürlich interpretieren, dass sie der Meinung ist, dass diese Kreuze dort nichts verloren haben. Wir würden uns dieser Meinung auch höchstwahrscheinlich anschließen. Und in dem Sinn ist es sogar eine Empfehlung, diesen Podcast zu hören. Zumindest ich werde ihn mir anhören, weil mich interessiert, was sie genau dazu sagt. Wir haben auch, glaube ich, schon eine Reaktion darauf, habe ich in dem Sinn noch nicht gesehen, aber ein weiteres Fundstück gibt es. Das werden wir möglicherweise in einer folgenden Episode thematisieren. Die ÖVP hat nämlich eine Studie durchführen lassen, wie gewisse Einstellungen zu religiösen Gruppierungen sind und unter anderem ist da eine Zahl in Verbreitung. Österreich ist ein christliches Land und soll es auch bleiben. Das sagen 80% der Menschen, die in Österreich leben. Zitat Ende. Gesehen auf einem Instagram-Posting der Volkspartei heute. Und da schreiben sie auch dazu, und das ist die Brücke zu Lena Schilling, obwohl sie anonymisiert ist. Auch wenn es die Grünen nicht wahrhaben wollen, bleibt das Kreuz im Klassenzimmer, sagt uns die ÖVP. Wir sind uns da nicht ganz so sicher. Was meint ihr dazu?
Also ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht so sicher, dass 80% der Bevölkerung meint, dass wir ein christliches Land sind. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Befragung ausschaut, welche Frage genau gestellt wurde. Dass früher das Christentum eine wichtige Rolle in der Gesellschaft gespielt hat, das ist keine Frage. Aber heutzutage, ja, es wird immer weniger. Nicht mal mehr die Kirchenmitglieder sind wirklich noch Christen. Also von daher glaube ich das nicht so ganz.
Ja, die kulturelle Prägung eines Landes kann man schwer leugnen, die können auch wir nicht leugnen. Mhm. Wenn das damit gemeint ist, wäre das eine harmlose Aussage, dann müsste man halt genau schauen, wie die Fragestellung auch formuliert war. Aber dass man das einfach so umstandslos akzeptiert, ist natürlich eine andere Sache. Wir akzeptieren ja auch nicht umstandslos andere Dinge, die in der Vergangenheit Österreichs passiert sind. Ich meine, genauso gut könnte man sagen, Österreich hat eine imperiale Schlagseite und so soll es auch bleiben. Ja, weil es für den Tourismus irgendwie interessant ist und die Mozartkugeln eh gut schmecken.
Ja. Die Habsburger haben Österreich jahrhundertelang bestimmt, aber irgendwann haben sie nicht mehr zur Zeit gepasst und wurden weggeschickt. Ziemlich erfolgreich. Und genauso wird das mit den Kirchen passieren und den Leuten, die glauben, dass sie die Politik unter die Religion stellen müssen.
Ja, ist zu hoffen. Und ich hoffe, dass das bald passiert.
Wir arbeiten daran.
Wir arbeiten daran, unter anderem auch mit diesem Radio Atikan Podcast. Bleibt dabei, hört wieder zu. Das ist das Ende dieser Folge.
Ja, und damit es auch schneller geht, wollen wir unsere Freunde vom Ketzer Podcast erwähnen, unsere Freunde vom Man glaubt es nicht und den Stream von Atheismus TV. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
Genau, Atheismus TV in Zukunft mit mehr Eva als früher. Ja, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören. Bitte kommentiert, kommt in die Gruppe, bewertet die Folge, den Podcast, wenn ihr bei so einer Plattform das hört. Und das hilft uns und anderen, die Inhalte zu verbreitern und mehr Menschen bekannt zu machen. Bis bald.